Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 484 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße Sie, die uns zuhören, ganz, ganz herzlich, die Damen und die Herren, die Jungs und die Mädels, die Freaks und die, die einfach nur neugierig sind, mal so reinhören wollen, was denn da wieder kommt. Ich begrüße alle, die die negative Kritiken abgeben und die die positive abgeben. Ich begrüße eigentlich alle, die das jetzt hören. Die anderen kann ich ja nicht begrüßen. So viel zur Logik der Sache. Und dann möchte ich sagen, so in letzter Zeit kommt es manchmal so und so etwas Dialog, dass ich mal über den einen oder anderen spreche, der eine Mitteilung geschickt hat, sich mal ausgelassen hat über irgendetwas in einem Audiocast oder auch in einer Fernsehsendung. Und wenn ich dann darauf reagiert habe, dann kommen meist weitere Sachen. Also erstens, ich kann natürlich nicht jeden, der das hier hört und der mit mir kommunizieren will, tatsächlich auch antworten. Ist einfach von der Sache her nicht möglich. Zweitens, wenn ich es irgendwie schaffe, tue ich es natürlich gern. Und diese vielen Leute, die wirklich seit Jahren immer wieder Informationen schicken und immer wieder auf irgendetwas hinweisen. Gut, viele Sachen wusste ich natürlich schon. Es gibt aber auch immer wieder Dinge dazwischen, die sich meiner Aufmerksamkeit bisher vollkommen entzogen hatten. Die sind für mich auch ein wichtiger Quell, einfach um zu sehen, worüber denken die, worüber denken sie nach und welchen Trend nimmt denn eigentlich das Interesse unserer Zuhörer und Zuschauer. Also, so viel dazu. Schreibt ruhig. Wenn er keine Antwort bekommt, ist es nicht böse gemeint, sondern irgendwann muss ich auch mal schlafen. Und ich habe auch eine Familie und einen Beruf. Das sollte man immer im Hintergrund haben. Aber ich lese jede Mail, es sei denn, sie fängt gleich ganz schön blöd an. Dann ist sie auch ganz schön schnell weg. So einen Quatsch tue ich mir dann wirklich nicht mehr an. Gut. Da wir aber keinen Quatsch machen wollen und ich in dem letzten Cast zu einem Thema gar nicht mehr gekommen bin, was ich eigentlich ansprechen wollte, werde ich damit anfangen. Neue Horizonte, New Horizons, so heißt die Sonde, die in den letzten Tagen oder gar schon Wochen doch ab und zu mal durch die Presse gegangen ist. Da höre ich da, die rast wie irr am Pluto vorbei und lauter so einen unqualifizierten Quatsch. Im Grunde genommen ist es Scheiß, was da erzählt wird. Es gibt nur ganz wenige wissenschaftlich sachlich fundierte Berichte über diese Sonde und was das eigentlich ist. Fangen wir doch mal so ganz langsam an. Also die NASA hat diese Raumsonde, das ist in einem Forschungsprojekt eingebettet, diese Raumsonde, zu Pluto geschickt. Pluto ist ja degradiert worden, das war ja mal ein Planet, jetzt ist er zwar genauso groß, aber ein Zwergplanet. Mal sehen, vielleicht wird er irgendwann nochmal befördert oder was weiß ich auch immer. Und der hat auch Monde, Nix ist einer, Hydra, Kerberos und Styx. STYX, ich glaube, Styx wird da gesprochen. So, und übrigens, zwei dieser Monde sind erst nach dem Start von New Horizons entdeckt worden. Vorher kannte man die gar nicht. So, am 14. Juli diesen Jahres, also 2015, hat die Sonde New Horizons dann in einer Entfernung von 12.500 Kilometern Pluto passiert. Und in einer Entfernung von 28.800 Kilometer Charon. Die Sonde wurde ja schon am 19. Januar 2006 gestartet, also vor über 9 Jahren, und wurde mit einer Atlas, einer V551, einer Trägerrakete gestartet. So, und dann kann man ja nicht direkt irgend so einen Planeten anfliegen. Das Dumme ist ja, die stehen ja nicht fest irgendwo rum, sondern die kreisen um die Sonne, genau wie unsere Erde auch. Das heißt, da die aber jetzt nicht alle die gleiche Umlaufzeit haben, das heißt, die haben nicht alle die gleiche Länge eines Jahres zeitmäßig betrachtet, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Einmal ist das Ding hinter der Sonne und auch weit weg und einmal ist es dann direkt eine kürzeste Entfernung von der Erde aus. Wann muss man denn nun so eine Sonde starten, dass die dann da hinkommt? Und vor allen Dingen, wie kommen wir da mit dem Treibstoff aus? Gar nicht kommen wir mit dem Treibstoff aus. Wir haben keine Technologien, um uns in irgendeine Rakete oder Sonde setzen zu können und sagen, komm, wir knallen mal eben dahin, sind wir da und fertig. Geht einfach nicht, sondern das, was man sich zunutze macht, ist ein sogenanntes Swing-by-Manöver. Man steuert also einen Kurs, der uns in die Nähe eines anderen Schwerkraftfeldes, in der Regel Planet in unserem Sonnensystem, führt und der diese Sonde anzieht. Nun wird der Kurs aber so gewählt, dass wir nicht auf diesem Planeten stürzen, sondern knapp daran vorbeifliegen. Dadurch wird natürlich dieser Körper, in dem Fall die Sonde, erstmal beschleunigt. Und wenn er dann vorbei ist, zehrt die Anziehungskraft des Körpers, an dem wir gerade vorbeigeflogen sind, natürlich auch wieder ein bisschen der Geschwindigkeit auf. Aber letztendlich hat sie unseren riesen Schubs gegeben, uns als Sonde, und wir können weiterfliegen. Nun wird der Kurs so geändert, dass wir möglicherweise weitere solche Swing-by-Manöver machen und damit können wir ohne Treibstoff, einfach nur Treibstoff zum Korrigieren der Flugbahn, aber nicht zum Antrieb, große Entfernungen zurücklegen. So, also ist natürlich ein recht kompliziertes Ding, wenn man im Grunde genommen Sichtfelder suchen muss, die man dann ansteuert, dass die zu einer bestimmten Zeit, wo ich auch da sein kann, auch an dem Ort sind, dass sie mich maximal anziehen und anschließend weiter schleudern im Grunde genommen. Und dann geht das ganze Spiel von vorn los. Ein mathematisch sehr komplexes Verfahren, was hier angewendet wird und das überhaupt funktioniert, ist im Grunde genommen ein Wunder, denn wo diese Dinger nun genau sind, so hundertprozentig genau, diese Planeten, wissen wir ja auch nicht, denn die Auflösung, die wir haben, um die zu beobachten, die ist ja relativ gering. Wenn wir uns überlegen, dass zum Beispiel Hubble, das Weltraumteleskop, was ja ein riesen Dingen ist, auf Pluto nur eine Auflösung hat von 500 Kilometer. Das heißt also, ein Bildpunkt von einer Aufnahme, die Hubble macht, vom Pluto, hat eine Kantenlänge von 500 Kilometern. Na, wird natürlich auch verständlich, wie groß doch das Interesse an einer solchen Sonde wie Horizon ist, die diesen Pluto mal im Vorbeifliegen aufnimmt, hochauflösend aufnimmt, und diese Bilder dann zurück zur Erde schickt. Das ist jetzt das nächste Problem. Wie schickt man die denn zurück? Naja, also man hat weder riesige Sendeleistungen, weil man ja gar nicht riesige Energiemengen hat, sondern man arbeitet mit einer relativ schwacher Sendeleistung und mit einer Richtantenne. Man hat zwar auch zur Not noch Rundstrahler da, falls mal die Richtantenne nicht richtig ausgerichtet ist, aber das funktioniert dann alles nicht mehr. Vor allen Dingen, man kann nur mit einer sehr geringen Bandbreite und damit mit einer geringen Datenübertragungsrate die Bilder zurückschicken zur Erde. Wenn man sich überlegt, diese Antenne, das ist ein Parabolspiegel, ähnlich von den Dingern, die wir an die Hauswände nageln, um Satellitenempfang zu haben, der hat einen Durchmesser von 2,1 Meter. Der ist zur Kommunikation mit der Erde gedacht, denn man muss ja irgendwie auch mit dieser Sonde da reden können. Und das ein oder andere ihr sagen, was sie zu tun hat. Steuern kann man sie nicht. Dazu haben die Signale eine viel zu große Laufzeit. So, und die Antenne, die hat also eine Höhe, weil die ja so wie eine Schüssel ist, von 0,7 Meter. Und ist ein bisschen oval, 2,1 Meter, hatte ich eben gesagt, mal 2,7 Meter, so ungefähr. Das Gesamtgewicht inklusive von 77 Kilogramm Treibstoff, also etwa genauso viel, wie Sie in Ihrem Auto an Sprit tanken, und etwa 30 Kilo wissenschaftliche Geräte, Messgeräte, Sonden und so weiter, das beträgt 478 Kilogramm. Wir sprachen eben schon von Energie und wenig Energie. Wenn die Sonde jetzt so weit weg ist von der Sonne, dann kann man mit Solarzellen nicht mehr sehr viel reißen. Die Sonde, die wurde mit 10,9 Kilogramm Plutonium geladen, Und damit wird über einen Radioisotopengenerator, einem RTG, so heißt dieses Teil, Energie erzeugt. Da drin sind 18 Module mit jeweils 4 Kapseln, mit jeweils 151 Gramm von diesem Plutonium. Das ist dann Plutoniumdioxid natürlich. Und davon lebt sie eigentlich energetisch betrachtet. Die Sonde besitzt 2 Computersysteme. Einmal ein Command and Data Handling System zur Steuerung. Damit wird also im Grunde genommen, orientiert sich die Sonde quasi selbstständig. Und zur Arbeit mit den ganzen Daten, die anfallen, die aufgenommen werden, die über die Sensoren hereinkommen. Und das Guidance- und Kontrollsystem zur Lagekontrolle. Das heißt also, die Orientierung und Forschung und die Lagekontrolle und Steuerung sind auf getrennten Rechnern in der Sonde aktiv. Jedes dieser Systeme ist allerdings doppelt vorhanden. Wir wissen ja, Computer gehen kaputt und da kann man nicht mal schnell hingehen, kann das Ding reparieren oder austauschen. Das heißt also, es sind insgesamt 4 Rechnersysteme an Bord. Prozessoren, ich weiß nicht, werden Sie vielleicht noch gar nicht gehört haben, das sind Mongoose 5 Prozessoren mit einer 12 Megahertz Taktfrequenz. Hört sich alles ganz, ganz langsam an, aber die müssen auch so langsam sein. Das sind speziell gegen Strahlung gehärtete Versionen und so weiter. Die müssen langsam sein, damit sie mit einer ganz geringen Leistung zurechtkommen. Dazu kommt natürlich Speicherkapazität. Das heißt, die haben 2 Flash-Recorder mit jeweils 8 GB Speicher. Lachen wir drüber, hat jeder Tischcomputer heutzutage. Aber man kann eben, wenn man effizient arbeitet, programmiert und auch die Daten effizient ablegt, kann man damit durchaus auskommen, wie man sieht. Nochmal zur Sendung. Also es wird ein 12-Watt Sender betrieben in der Sonde, eine Wanderfeldröhrenverstärker da drin. Und damit wird dann im Grunde genommen die 700 Bit pro Sekunde Datenübertragung, die jetzt im Moment möglich ist, gewährleistet. Übrigens, als das Teil am Jupiter vorbeigeflogen ist, da konnte man noch 38 Kilobit pro Sekunde und jetzt 700 Bit pro Sekunde. Das ist eben durch die große Entfernung bedingt und dass man hier andere Verfahren einsetzen muss. Es wird also alles sehr, sehr schwierig. So, es ist also ein riesentechnisches Gerät, was wir haben. Hier steckt im Grunde genommen das Wissen der Menschheit drin, der Techniker und Entwicklungsingenieure von vor 9 Jahren oder von vor 10 Jahren etwa. Heute wird man sicherlich vieles besser, effizienter und anders machen können, aber das Teil braucht im Moment immer noch so lange bis dahin. Also dann wäre sie auch wieder veraltet. Wir sollten es also nicht so einfach sagen, die rauscht da am Pluto vorbei und macht ein paar Bilder. Nein, es ist eine hervorragende und großartige Leistung von vielen Wissenschaftlern und Technikern, die es uns jetzt ermöglicht, einen Blick in diese Riesenentfernung zu werfen. Und jetzt fliegt die Sonde weiter in den Kuipergürtel und da wissen wir noch gar nicht so sehr viel, was denn da passiert, ob es da irgendwelche Sachen gibt, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Aber Überraschungen, darauf können wir vertrauen, werden sicherlich noch auf uns zukommen. Also wirklich ein Applaus für die Leute, die das Ding gebaut, erdacht, programmiert, eigentlich bis zum Pluto gebracht haben. Finde ich toll. So, in der letzten Zeit häufen sich dann immer mehr Nachrichten über Android. Android, das Betriebssystem, welches letztendlich auf Linux basiert, von Google dann verwurstelt wurde und dann kostenlos für alle diejenigen, die sogenannte Smartphones bauen, zur Verfügung gestellt wurde. Mehr oder weniger kostenlos. Dieses Teil kommt ja nun immer mehr in Verruf, weil es sind Schwachstellen drin, die ganz, ganz böse sind. Da gab es einmal diesen Stage Fright, das ist Lampenfieber. Warum das Ding so heißt, weiß ich nicht. Da waren alle diese Telefone, auf denen Android in den Versionen 4.01 bis 5.1.1 drauf sind. Das sind rund 95% aller Android-Smartphones auf der ganzen Welt, die konnten da über ja ganz bestimmte MMS angegriffen werden. Man konnte darüber Code einschleusen, konnte die Kontrolle übernehmen über das Telefon, konnte es sogar für den Benutzer unbrauchbar machen. Jetzt geht's aber noch weiter. Trend Micro hat jetzt herausgefunden und auch davor gewarnt, dass präparierte MP4-Videos, die also als Video laufen, aber einen Schadcode mitbringen, tatsächlich auch das System angreifen können, zum Absturz bringen können. Aber nicht nur das, sondern auch über einen Heap-Overflow Code einschleusen können in das Telefon und damit das Telefon dann hinterher eventuell komplett übernommen werden kann, ferngesteuert, fremdgesteuert. Damit kann irgendjemand alles auslesen, was auf dem Telefon ist, auch wenn es Bankdaten, Passwörter, sonst was sind, kann es übernehmen und kann quasi als der Besitzer sich ausgeben und jo, was man alles machen kann, denken sich das aus. Sie können nichts Verkehrtes denken. Also, es gibt also ganz, ganz böse Geschichten da und so eine richtige Entwarnung gibt es da noch nicht. Denn man hat wohl einen Patch bereitgestellt, aber dieser Patch, bis der auf jedem Telefon ist, das ist ja so eine Sache. Wie kommt der da drauf? Man müsste ja tatsächlich jetzt jeden, der so ein Telefon hat, irgendwie anschreiben, anrufen, aber wer weiß denn das? Wer kennt denn alle, die damit rumlaufen? Das wollen wir ja irgendwo auch nicht. So, das geht also auch in der Regel erst über die Hersteller. Also der Hersteller Ihres Telefons, wenn da Android drauf ist, der muss Ihnen erstmal dann ein Update oder ein Patch für das Betriebssystem zur Verfügung stellen. Eine sehr komplizierte, löcherige Geschichte. Das Beste ist, nicht Sie schmeißen das Telefon weg, aber Sie verzichten vorerst mal auf alles, was MP3 heißt. In der Hauptsache sind es ja MMS gewesen und dummerweise auch SMS. Also, äußerste Vorsicht ist geboten bei diesem Telefon. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Hersteller, ob ein Patch für diese Sicherheitslücken da ist. Wenn ja, installieren und dann können Sie wieder ruhig schlafen bzw. mit dem Ding durch die Gegend laufen und daddeln. Naja, viele haben es wahrscheinlich erwartet, dass ich irgendetwas sage zu dem, was da mit netzpolitik.org passiert ist. Aber es ist unglaublich schwierig, die Sache auseinanderzudröseln. Eine Sache ist klar, netzpolitik.org ist kein Landesverräter. Keiner von denen will irgendwie unserem Land etwas Böses. Wer sowas annimmt, sorry Kinder, aber dann habt ihr einen an der Waffe. Nein, das sind Freiheitskämpfer. Das sind die Leute, die eigentlich auf Schwachstellen hinweisen. Das sind die Leute, die unsere Demokratie mitentwickeln helfen. Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass überall da, wo Mist gebaut wird, von Seiten der Politik oder zumindest in der Verantwortung der Politik, dass dort ein Regulativ entstehen kann, damit so etwas, ein bisschen gedämpft wird. Denn wir sind ja irgendwo an einem Punkt angelangt, wo unsere Art der Struktur, der staatlichen Struktur, die Grenzen gezeigt bekommt. Irgendwo geht es ja nur nicht mehr weiter. Wenn ich mir überlege, dass wenn das Mobiltelefon der Bundeskanzlerin abgehört wird, dann sagt sie mit dem erhobenen Zeigefinger, du, unter Freunden geht sowas gar nicht, aber weiter passiert nichts. Also der Generalbundesanwalt ist, ob er zurückgepfiffen worden ist oder nicht oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, es wird eben nicht ermittelt. So, das ist aber erstmal schon die Spitze des Eisberges gewesen, wie ihn die Politik sich gern gewünscht hätte. Denn die vielen Tausenden, zigtausenden von Deutschen und europäischen Mitbürgern, die abgehört worden sind, möglicherweise unter Mithilfe oder Mitwissen von deutschen Geheimdiensten. Und da hat sich kein Schwein drum gekümmert und hat mal aufgeschrien und hat gesagt, du, das dürft ihr also nicht. Das ist doch alles irgendwo krank. Das kann doch alles so nicht weitergehen. So, jetzt werden da irgendwelche Finanzpläne, wie diese Daten, ich weiß gar nicht, wie ich sie beschimpfen kann, ohne dass sie mich in den Knast stecken. Also diese Datendödels, sag ich mal. Was die alles da vorhaben, was sie finanzieren wollen, wie die das machen wollen, all diese Sachen, das ist veröffentlicht worden. Und jetzt geht man an die Journalisten heran. Es ist doch irgendwo nicht mehr normal, oder? Man soll doch froh sein, dass es so etwas gibt. Denn die Situation ist ganz klar. In unserem Staat, auch in Europa, laufen viele Sachen schief. Ganz, ganz schief. Es wird am Bürger, am eigentlichen Souverän, vorbei regiert, vorbei gehandelt. Im Hintergrund stehen Großbanken, Großaktionäre, Großkonzerne und so weiter. Was dem kleinen Mann passiert, das ist so erschreckend, das ist so unglaublich und er lässt es sich gefallen. Gut, an der Stelle muss ich hier aber Schluss machen, denn ich will nicht zu irgendetwas aufrufen oder anstiften. Wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und ich kann nur darüber sprechen, weil wir die haben und weil das eben geschützt ist. Aber das heißt ja nicht, dass man sie festzementieren muss, sondern wir müssen sie weiterentwickeln. Und Markus Becketer ist einer von denen, die kräftig daran mitgearbeitet haben. Und ihn in irgendeine Ecke zu stellen, ist einfach nur blöde. Und das sollen sich die Herren, die dafür zuständig sind, einfach mal anhören. Da läuft also jetzt noch eine Geschichte, es wird ein Gutachten von einem externen Gutachter erstellt, da soll dann herausgefunden werden, ob es sich hierbei wirklich um Landesverrat handelt oder nicht, aber der Gutachter ist erst mal in Sommerferien gefahren. Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Laden? Bananenrepublik? Könnte man fast auf die Idee kommen. Wenn also unser Generalbundesanwalt nicht mehr in der Lage ist, mit seinen eigenen Leuten zu entscheiden, handelt es sich hier um Landesverrat oder nicht, und der Oberdödel vom Bundesverfassungsschutz das auch nicht kann, dann frage ich mich, können wir nicht vielleicht auf diese Posten Leute hinsetzen, die wissen, was sie tun, die wissen, wie es einzuschätzen ist, die wissen, was Journalisten und Blogger, so wie zum Beispiel die beiden eben genannten Herren, für unsere Demokratie tun und das auch zu schätzen wissen? Solche unwissenden, im Rechtssystem herumtappenden Leute wie die Verantwortlichen, sorry, die brauchen wir wirklich nicht auf diesen Posten. Sie können sich erinnern, vor 2-3 Sendungen habe ich über die Generali, diese Versicherung, berichtet, die uns so ganz gerne neue Tarife verpassen möchte, erstmal in der Schweiz damit angefangen haben. Und diese Tarife, die sollen dann quasi von der Prämienhöhe her sich daran orientieren, ob wir uns versicherungskonform verhalten, also gesund leben, in deren Sinne. Ob es wirklich so ist, ist noch eine ganz andere Frage. So, und jetzt geht's aber weiter. Die Allianz, die Hug Coburg und noch ein paar andere Versicherer in Deutschland wollen jetzt sogenannte Telematiktarife einführen. Telematiktarife, was ist denn das? Naja, das sind Tarife, die sich an der Risikobereitschaft unserer Fahrweise im Kfz orientieren. Das heißt, um es mal ziemlich platt auszudrücken, fährst du wie eine gesenkte Sau, zahlst du viel Versicherung, fährst du langsam, vorsichtig, vorausschauen, baust nie Unfälle, kriegst du Geld zurück. So ungefähr soll es funktionieren. Dass es dazu gar keine gesicherten Zahlen gibt, dass man gar nicht weiß, wie die Fahrweise, wie jemand gefahren ist, der eben mehr Unfälle verursacht hat, das sei einfach mal dahingestellt. Zielgruppe hier sind ganz klar Fahranfänger. Wir wissen, dass Fahranfänger oft zur Selbstüberschätzung neigen und aufgrund von geringer Erfahrung, weil sie ja Anfänger sind, oft auch Situationen nicht richtig einschätzen können und sich auch in Situationen begeben, wo es eben dann zu Unfällen oder Ähnlichem kommt. Ist alles schön, ist alles gut. Aber dass wir uns dann überwachen lassen sollen und müssen, dass wir quasi nachweisen müssen, dass wir gut und sauber und vorsichtig fahren. Haben wir nicht ein Prämiensystem, das uns irgendwo dann immer höher einstuft, wenn wir laufend Unfälle bauen? Jetzt sollen wir aber, und höre und staune, über unser sogenanntes Smartphone, also über diese kleinen Kluglaut-Datteldinger, da sind ja nun genügend Sensoren drin und da kann Beschleunigung und so weiter alles gemessen werden. Natürlich auch, wo wir sind, auf welcher Straße, in welcher Kurve und so weiter. Und diese Daten sollen herangezogen werden. Also wenn wir schnell beschleunigen, hart bremsen, oft bremsen, wie eine gesenkte säulende Kurve fahren und was weiß ich nicht alles. All diese Sachen sollen also dann als Grundlage herangezogen werden, um zu sagen, wie hoch unsere jährliche oder monatliche oder vierteljährliche oder wie auch immer das ist, Geschichte dann da ausfällt, was wir an die Versicherung abzudrücken haben. Also man geht davon aus, dass bei guter Fahrweise, es gibt dann Punkte, man sagt dann natürlich Score, die können ja alle nicht mehr Deutsch, die Leute, dass man um die 5% auf den Jahresbeitrag bekommen soll. Jeden Monat wird dann auch der Fahrer des Monats im Internet gekürt. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ein gewisser Herr Schwager aus Sachsen-Anhalt 100 Punkte erreicht hat und er ist also im Juni dann zum Sieger oder Fahrer des Monats gekürt worden und hat sich 155,43 € Versicherungsprämie im Jahr gespart. Natürlich, das alles sorgt dafür, dass viele bei diesem Quatsch mitmachen. Es wird kommen, ich weiß, da geht gar kein Weg daran vorbei. Dass aber dann unser Aufenthaltsort genau bekannt ist, dass wir uns nicht mehr unbeobachtet irgendwo bewegen können, dass wir uns selbst überwachen, das heißt, wir liefern unsere Überwachungsdaten irgendwo weiter. Dass das, was dahinter steht, nämlich, dass die Versicherer letztendlich nur bestrafen wollen mit höheren Prämien und dazu eine Rechtfertigung suchen, ohne dass die Versicherung insgesamt wirklich billiger wird. Das sagt eigentlich gar keiner. Was bitteschön ist schlecht an dem jetzigen System? Die Versicherer, gut, gibt einen großen Konkurrenzkampf. Es ist alles nicht so einfach, kann ich alles nachvollziehen. Aber das mit einem Überwachungsvorschlaghammer zu versuchen, in irgendeine Richtung zu lenken, um ihren Gewinn noch mehr zu erhöhen. Sehe ich also wirklich mit Erschrecken, mit Riesenbedenken, eigentlich ein bisschen mit Angst. Wenn meine Versicherung auf so eine schwachsinnige Idee käme, ich denke, ich würde sie wechseln. Aber die ist noch nicht dabei. Es sind ja andere dabei und sie müssen selbst wissen, ob ihre Fahrweise ihnen das wirklich einbringen wird. Nur unterm Strich wird es nicht billiger. Es ist niemals für den kleinen Mann billiger geworden. Sondern wer daran verdient, das sind immer andere. Auch wenn der Einzelne vielleicht einen Euro mehr in der Tasche hat am Jahresende. Aber unterm Strich sind es immer die anderen. Ja, gibt noch eine Menge zu berichten. Ja, vielleicht IBM. IBM will im eigenen Unternehmen die Lenovo-Rechner durch Macs ersetzen. Die wollen also im ersten Schub, glaube ich, 25.000 Macs kaufen und das sollen also dann die internen Rechner für die Mitarbeiter werden und nicht mehr Lenovo, die ja nun abgewandert sind und nicht mehr direkt dazugehören. Oder schöne Nachricht, in Berlin soll es zu dem ersten Copter-Wettbewerb kommen. Das nennt sich wohl erste Drohne-Masters in Berlin. War wohl mal eine Idee am irgendeinem Biertisch oder sowas und Anfang des nächsten Monats ist es dann soweit. Da trifft man sich. Das ist dann auch für Anfänger geeignet. Da kann also erstmal jeder hinkommen. Und da geht es um Geschicklichkeit fliegen und da geht es um Schnellfliegen, die allgemeine Beherrschung und so weiter. Also, ob das irgendwann mal olympische Disziplin wird, glaube ich nicht. Aber es gibt ja sehr viel Sport und warum soll das nicht auch zu einem Sport werden, denn diese Copter-Welle, die hat ja nun weite Bereiche unserer Bevölkerung erfasst. Auch hier kapituliert mittlerweile fast der Staat. Alles, was da eigentlich verboten ist, wird geduldet, weil man es doch nicht ahnden kann. Nachdem Sie mich jetzt hier auch G und R duldet haben, werde aber jetzt mal so langsam mich auf die Socken machen, denn es ist schön, ich muss das jetzt erst noch schneiden und hochschieben, aber dann gehe ich raus. Es ist schönes Wetter, morgen soll es schon wieder Gewitter geben, da weiß ich nicht, wie es aussieht. Und nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder ein Audiocast von mir, denn der Kollege Back ist nach wie vor im Urlaub. Hammer Junge, wenn du mich hörst, denk wenigstens mal an mich, wenn du auf dem Balkon sitzt irgendwo und guckst über den Gardasee, dass ich hier fleißig arbeite, während du dem Faulsein nachgehst. So, geschätzte Damen, werte Herren, ich tue einen Daumen nach oben. auch heute mal zwei, einen für den Wolfgang Back mit, kann es ja nicht. Ich wünsche Ihnen eine schöne, wunderschöne Sommerwoche, eine erholsame Woche. Wenn Sie in Urlaub fahren, schönen Urlaub, gute Erholung, kommen Sie gesund zurück und spätestens bis nächste Woche, denn auch im Urlaub können Sie mir zuhören. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.